Warum einfach, wenn es auch schwer geht? Das hat sich wohl Tim Peter vor 4 Jahren gedacht. Da hat er nicht nur seinen ersten Profivertrag in der ersten Volleyball-Bundesliga unterschrieben, sondern sich auch direkt an der Uni eingeschrieben. Maschinenbau an der TU München. Wie er das zeitlich alles schafft, wo man mit so großen Füßen am besten Schuhe kauft und ob er manchmal auch so gar keine Lust auf seinen Alltag hat, darüber rede ich mit ihm in dieser Folge. Mein Name ist Lisa Schmierer und ihr hört die Sportgondel.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
Die Sportgondel.
Hey Tim, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo.
Ich denke, Zeit ist bei dir ein ziemlich gutes Stichwort. Du spielst für die WWK Wallis Herrsching. Ihr hattet jetzt vor 2 Tagen euer letztes Spiel in der Hauptrunde in Berlin. Und nebenher ist bei dir in der Uni gerade wahrscheinlich auch Prüfungsphase. Wie K.O. bist du?
Ziemlich. Aber ich nutze immer die Tage vor den Spieltagen als Erholungsphase. Deswegen geht es mir gerade noch relativ gut wieder.
Wie stressig findest du so Auswärtsfahrten? Also ich meine, gerade Berlin oder jetzt dann am Mittwoch Lüneburg, das sind ja auch immer relativ lange Fahrten.
Ziemlich stressig, weil ich kann im Auto nicht lernen. Das heißt, da verliere ich ja ein bisschen Zeit immer. Aber wiederum ist es dann quasi mein Ausgleich zum ganzen Lernen zu Hause, weil ich dann mal quasi frei habe vom Lernen.
Lange Zeit dich auszuruhen hast du aber nicht, weil ihr habt übermorgen euer erstes Spiel in den Playoffs um die deutsche Meisterschaft. Das ist in Lüneburg, das ist oben bei Hamburg. Wie ist das, wenn ihr jetzt am Mittwoch Spieltag habt? Wie viel früher fahrt ihr dann immer los zu den Spielen?
Also wir fahren eigentlich immer einen Tag früher los, meistens. Wenn die Fahrten über 2-3 Stunden sind, schlafen wir im Hotel immer die Nacht davor und trainieren tagsüber meistens um die Mittagszeit rum, essen dann zusammen und fahren dann direkt los. Und sind dann so abends um 8 meistens laut Plan da.
Wie ist das jetzt eigentlich gerade mit Auswärtsfahrten, habe ich mich so gefragt in der Vorbereitung, weil die Hotels sind ja zurzeit eigentlich alle leer. Also wer ist da außer euch?
Ja, wir sind eigentlich immer die einzigen Hotel, was auch ein paar Vor- und Nachteile hat. Der Vorteil ist, dass es ziemlich entspannt ist und ruhig. Der Nachteil ist, dass keine Köche meistens in den Hotels sind und wir kein Frühstück oder kein Essen bekommen oder sehr selten und uns das dann selber aus dem Edeka von nebenan holen müssen.
Und was gibt's denn dann so?
Gibt es dann Brötchen vom Bäcker, Käse und Schinken gekauft, Obst, immer ein bisschen alles zusammengeworfen, aber es ist ja ähnlich wie zu Hause dann.
Ja, absolut. Ihr habt die Hauptrunde als Vierter abgeschlossen. Das ist das beste Ergebnis in der Vereinsgeschichte. Glückwunsch dazu. Jetzt spielt ihr gegen den Tabellenfünften, die Spielvereinigung Lüneburg. Wie schätzt du den Gegner und vor allem auch eure Chancen ein?
Ich denke, unsere Chancen sind gut. Wir haben viel Selbstvertrauen. Wir haben jetzt ein gutes Spiel gegen Berlin gemacht. Finden langsam alle wieder unsere Leistung. Nur 3-2 verloren ist quasi der erste Punkt auch, glaube ich, den Herrsching in Berlin geholt hat. Das erste Mal, dass sie so knapp dort gespielt haben. Das in der Liga ist, nicht im Pokal. Und denke, wir sind auch irgendwie ein bisschen Favoriten bei dem Spiel, für das Finale. Und deswegen so gut sehen wir auch unsere Chancen. Mein Lüneburg ist gerade auch gut drauf. Die haben genau das gleiche Ergebnis gegen Friedrichshafen. Friedrichshafen ist ja auch sehr gut. Und die das gleiche Ergebnis erreicht. Wird ein spannendes Spiel. Aber wir haben 2 Heimspiele von dem System her und deswegen sehe ich die Vorteile bei uns.
Genau, es ist ein Best of 3, also der erste, der 2 Spiele gewinnt. Aber die Lüneburger, also ich meine, die hatten nicht so eine gute Hinrunde, aber ich meine, dann haben sie ihren Zuspieler ausgewechselt.
Genau.
Und in der Rückrunde haben sie dann zum Beispiel 3-2 gegen euch gewonnen.
Genau. Und das auch bei denen zu Hause. Das stimmt auf jeden Fall. Die haben einen sehr guten Aufschläger, mehrere sogar. Und die haben wir letztes Mal nicht unter Kontrolle bekommen und sollten wir das diesmal hinbekommen, was uns jetzt gegen Berlin gelungen ist, sind wir eigentlich sehr zuversichtlich. Bei den anderen Elementen können wir auf jeden Fall deutlich mithalten mit denen und sind auch mitunter voraus. Im Block sind sie sehr stark. Wenn wir da nicht sinnlos in den Block hauen und Probleme mit der Annahme bekommen, dann sieht es eigentlich ganz gut aus.
Du spielst im Angriff, du bist Außenangreifer, hast auch die Saison eigentlich immer in der Startaufstellung gestanden. Das hat sich aber so ein bisschen geändert vor, ich glaube, 3 Spieltagen gegen VCU Berlin. Genau, da ist dann David Schorek für dich in die Startaufstellung reingegangen. An was hat es gelegen? An was liegt es?
Ja, wir sind auf unserer Position, sind wir jetzt eigentlich, finde ich, alle gleich gut oder alle auf einem Niveau. Und deswegen ist immer für den Trainer nicht so einfach zu entscheiden. Und vor 3 Wochen habe ich eine ganze Woche ausgesetzt, verletzungsbedingt, und habe noch nicht wieder so den Rhythmus gefunden, den ich eigentlich bräuchte für die Playoffs jetzt. Und deswegen macht natürlich Sinn, dass der Day spielt und immer quasi so wie die Mannschaft am besten aufgestellt ist gerade.
Ja, und hatte ja doch auch einen guten Lauf. Was hast du dir verletzt? Ist es schon wieder besser? Ist es schon wieder?
Ist auf jeden Fall schon wieder besser. Ich hatte eine Überlastung in der Achillessehne und konnte damit erstmal eine Woche nicht springen.
Ja, das ist natürlich schlecht. Genau, alle Spiele werden auf Sporttotal TV übertragen. Aber nicht nur was die Spielübertragung angeht, ist die Volleyball-Bundesliga mittendrin im digitalen Zeitalter. Viele Vereine haben auch eine Fan-App mittlerweile. Ihr habt jetzt seit dieser Saison auch eine. Und da gibt es dann immer so Spielerprofile mit Steckbriefen. Mir ist aufgefallen, du hast mit Abstand als Spieler die wenigsten Kategorien ausgefüllt in deinem Steckbrief. Wurdest du einfach nicht mehr gefragt oder waren deine Antworten zu unoriginell?
Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe mir das gar nicht angeschaut. Ich weiß gar nicht, die Umfrage ist, glaube ich, auch schon ein gutes Jahr her. Aber weiß gar nicht, habe mir gar nicht angeschaut. Weiß gar nicht, ob da was fehlt. Muss ich mal nachschauen.
Ja, also es sind bei allen Spielern unterschiedliche, aber dir fehlen die meisten. Aber ich habe gedacht, um diese Ungleichheit zu beseitigen, holen wir das jetzt einfach nach.
Alles klar.
Also die erste Kategorie wäre zum Beispiel Idol. Da hast du nicht stehen. Hast du ein Idol? Was ist dein Idol oder wer?
Auf jeden Fall. Ich meine, was ich da angegeben habe, sind zwei verschiedene, auch Volleyballer. Einmal Moritz Reichert. Das ist ein Außenangreifer von der Nationalmannschaft von uns. Mit dem habe ich in Frankfurt im Internat zusammen spielen dürfen. Das ist schon 7 Jahre her. War ziemlich cool damals. Und natürlich Ferdinand Tille.
Dein Mitspieler?
Mein Mitspieler, ja.
Warum?
Seine Persönlichkeit, vor allem auch neben dem Feld, im Training. Er ist schon ein ziemlicher Vorbildspieler. Er hat auch viel erlebt, ist 2010 Weltbester Libero geworden, wurde dazu ausgezeichnet und spricht schon alles ziemlich beeindruckend, was er erreicht hat und wie er sich dann verhält und wie nett er ist außerhalb vom Feld, ist schon ganz cool.
Aber wie ist es dann, wenn man dann sagt, okay, das ist mein Idol und dann trainiert man jetzt mit diesem Spieler zusammen? Ist es nicht auch ein bisschen, weiß nicht, verängstigend?
Nee, gar nicht. Ich bin ja auch mit ihm befreundet, deswegen ist das tatsächlich ziemlich entspannt alles und man versteht sich halt gut und wenn ich eine Frage habe, komme ich zu ihm und er hat meistens eine Antwort und das ist dann eher der Vorteil davon, dass ich mit ihm zusammen trainieren kann.
Weißt du, was dein Mitspieler, der Lawrence Welch, angegeben hat bei dieser Kategorie?
Ah, wurde mir schon gesagt, ja.
Er hat dich angegeben. Weißt du warum und wie fühlt sich's für dich an?
Ja, vielleicht ist es genau andersherum, so wie ich den Ferdl angebe. Der Ferdl ist auch ein paar Jahre älter wie ich und ich schaue auf zum Ferdl, was er schon erreicht hat. Und der Lawrence schaut einen Schritt kleiner, was ich schon erreicht habe. Und mit dem Lawrence verstehe ich mich auch sehr gut. Ist ein sehr junger Spieler, geht in die Schule von uns und ist schon sehr oft im Training dabei. Der hat auch eine Doppelbelastung. Und vielleicht schaut er gerade deswegen auf, weil ich das auch mit der Uni mache.
Nächste Kategorie, Spielphilosophie.
Spielphilosophie. Ja, schwierig. Natürlich immer kann man so einen Standardspruch bringen, schnell spielen, schnell gewinnen, aber gute Frage.
Ja, okay, vielleicht ist es dann auch einfach ohne Angabe, weil diese Kategorie, die war tatsächlich bei dir ausgefüllt, das war, das möchte ich in dieser Saison verbessern. Kannst du dich noch erinnern, was du drinstehen hattest?
Es ist bestimmt die Konsistenz in meinen Fähigkeiten quasi, dass ich da ein bisschen stabiler bin. Und an einem Aufschlag, würde ich sagen.
Hat es geklappt, würdest du sagen? Ich meine, die Saison ist noch nicht ganz vorbei, aber so fast.
Tatsächlich bin ich ganz relativ zufrieden. Ich habe mich wieder steigern können, auch von den Statistiken. Bis auf meinen Angriff. Mein Angriff ist tatsächlich nicht so gut. Aber alle anderen Elemente sind auf jeden Fall besser geworden. Und da bin ich schon zufrieden und kann da auch einen kleinen Haken machen bis jetzt.
Vor allem auch im Block, oder?
Ja, Blockaufschlag, ja.
Dein Trainer, der Max Hauser, der ist so ein bisschen bekannt dafür, dass er diesen Sport sehr, ich sag mal, wissenschaftlich betrachtet und viel analysiert. Und du hast auch schon angesprochen, also im Volleyball gibt es dann immer so Statistikblätter, da sieht man dann immer nach jedem Satz, okay, Aufschlagfehler, wie viel Block, wie viel Aufschläge, Aufschlagquote, wie viel Angriffe waren gut oder erfolgreich. Wie wichtig sind für dich diese Statistiken? Schaust du dir die viel an und vor allem auch während dem Spiel?
Während des Spiels schauen wir uns eigentlich nur die Statistiken von den Gegnern an, um uns da besser drauf einzustellen. Aber die Statistiken sind schon sehr wichtig, weil im Endeffekt sind da nur 5% machen meistens einen Unterschied, ob man gewinnt oder verliert. Und damit drauf geschaut, dass man halt die 5% erreicht. Und man hat ziemlich schnell eine Rückmeldung, was gut lief, was nicht so gut lief. Wenn man im Spiel 100 Ballkontakte hat, kann man dann ganz gut herausfiltern. Nach Gefühl ist das meistens schwierig und nach Statistiken ist es dann schwarz auf weiß belegt.
Ja, das macht sehr einleuchtend. Hast du einen größten Traum? Sowohl sportlich als auch privat, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall Olympia. Das ist, glaube ich, für viele Athleten das große eine, was man unbedingt erreichen möchte, dabei zu sein und dann noch zu performen. Das ist, glaube ich, schon so noch so ein Traum, an dem ich hart arbeite.
Wenn du, also okay, die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft hat sich nicht für die kommenden Olympischen Spiele qualifiziert, aber stell dir mal vor, es wäre so gewesen und du wärst im Kader. Hättest du Lust auf die Spiele jetzt in Tokio wegen Corona und wahrscheinlich ohne Zuschauer?
Auf jeden Fall. Also Olympia bleibt Olympia. Natürlich ist es nicht das Gleiche. Also es fehlt sehr viel ohne Zuschauer. Das merken wir auch in der Bundesliga. Es ist kein Vergleich. Es ist nicht mehr das Gleiche wie vorher. Aber Olympia ist Olympia und wir haben uns nicht qualifiziert und wir sind auch nicht vorne bei den Nationen mit dabei wie in anderen Sportarten und deswegen würden wir da, glaube ich, keinen großen Unterschied machen und sagen, ach, nur ohne Zuschauer, sondern würden uns genauso freuen und reinhängen und wären genauso motiviert dafür.
Glaubst du jetzt aber mal, also jetzt mal unabhängig davon, ob sich die Nationalmannschaft qualifiziert, glaubst du, es ist realistisch, dass du dann dabei wärst? Sagen wir mal, bei den nächsten 4 Jahren dann.
Genau, dafür habe ich ja noch 4 Jahre Zeit, mich zu entwickeln. Ich glaube da dran und dementsprechend trainiere ich auch und gebe Gas.
Okay, dann viel Erfolg dir dabei. Bei Schuhgröße, bei dir steht 47,5 drin.
Ja.
Ich habe mich dann gefragt, bekommt man da in einem normalen Geschäft, in einem normalen Schuhgeschäft, Schuhe in dieser Größe?
Nein. Eigentlich alle Hersteller, jetzt von großen Marken, die man so kennt, gehen bis zur 46. Jedoch fällt die Schuhgröße 46 meist übergroß aus, um quasi 47 und 48 nur so ein bisschen abzudecken. Also für manchen Schuhherstellern lohnt es sich, die 46 zu probieren, weil sie meistens größer ist. Aber eigentlich kommt man immer dazu, dass man bei Adidas bestellt, weil Adidas alle Größen eigentlich bis 50, glaube ich, ganz normal im Online-Shop hat und da ist dann ganz entspannt. Ich glaube, genauso wie Nike und solche Schuhhersteller. Online geht es dann meistens, also es läuft eigentlich meistens online mit den großen Schuhgrößen.
Also trägst du quasi fast nur Sportschuhe?
Ja, Sneaker und so, die gibt's alle von Adidas. Die machen sie alle in den großen Größen, aber muss man, kann man nur bestellen, die gibt's dann nicht in Geschäften, kann man nicht anprobieren.
Und was machst du, wenn du irgendwie, keine Ahnung, Hochzeit, Geburt oder irgendwas richtig, wo man, also ein Anlass, wo man sich schick machen muss und Anzug tragen muss. Wo kriegst du dann Anzugsschuhe? Oder ziehst du da einfach Sneakers an?
Hab ich schon, das kriegt man alles irgendwo her. Man muss nur früh genug schauen. Es geht dann leider nicht, dass man in den Laden geht und sagt, bis welche Schuhgröße denn ist meistens. Der Laden bis Schuhgröße 46 sind ja ausgestattet und 47 haben sie dann nur ein paar. Und so meistens, ich hab damals für meinen Abiball, habe ich den Anzug im Laden gefunden und die Schuhe online bestellt.
Aber klamottengrößentechnisch bist du da auch schon zu groß? Du bist, ich glaube, 1,97, richtig?
Ja, genau. Aber da trage ich XL und das gibt es eigentlich überall. Das ist bis auf die Jeanslängen, da wären die Hosenbeine zu kurz.
Ja, dann einfach so, wie sagt man so 3/4 ist doch auch zur Zeit. Kann man einfach hochklappen, dann sieht man es nicht mehr.
Ja, aber da gibt es zum Glück, das gibt es jetzt immer mehr. Es wird immer entspannter. Die ganzen Oversize-Sachen, die es jetzt gibt, die sind alle perfekt. Dieser Trend, der sich da entwickelt hat, der kommt uns entgegen.
Ja, auch nur sehr großen Leuten. Das mache ich, oder was machst du, um zu entspannen?
Meistens ausschlafen, das ist eine gute Idee. Da startet der Tag dann besser, wenn man mal richtig ausschläft, ohne Wecker. Machen wir meistens Sonntag, wenn wir nach dem Spiel immer komplett frei und ausschlafen und mehr Zeit nehmen, mal wirklich Zeit nehmen, was Gutes zu kochen. Das finde ich immer entspannt.
Kochst du gerne?
Ich versuche ein bisschen auf die Ernährung zu achten. Koche tatsächlich nicht so oft, aber also maximal eine Mahlzeit am Tag koche ich eigentlich selbst und meistens sind wir dann nur unterwegs. Wenn ich nach Herrsching fahre, ich wohne in München und dann hole ich mir dort irgendwo was oder wir gehen zusammen mit ein paar Mitspielern irgendwas holen oder kochen bei denen, aber einmal am Tag schon, ja.
Möchtest du sagen, du bist ein guter Koch?
Das würde ich jetzt nicht sagen. Für mich selbst reicht's. Ich habe jetzt aber noch nicht so viele gute Sachen von, also ich habe jetzt noch nicht so viele Proben von anderen. Andere Beispiel haben nichts auch bei mir gegessen, um das zu urteilen.
Ich meine aber immerhin, du bist satt, das ist ja schon mal alles.
Ja, mir schmeckt's auch.
Hast du denn auch Rituale vor dem Spiel, die du immer so durchführst?
Ja, auf jeden Fall.
Das sind?
Am wichtigsten sind bei mir eigentlich so für das Gefühl die Schuhe. Ich bin mir eigentlich, glaube ich, zweimal oder dreimal vom Spiel die Schuhe. Einfach mal nochmal nachziehen. Ich weiß nicht wieso, aber scheint wie so ein Ritual zu sein. Und wenn es dann festsitzen, richtig festsitzen, dann fühle ich mich, habe ich ein gutes Gefühl in den Beinen allgemein und dann geht's los.
Viele Spieler haben ja auch zum Beispiel beim, wenn sie an Aufschlag gehen, eine bestimmte Prozedur, dass sie irgendwie den Ball ganz oft aufschlagen oder sowas. Aber was ich auch gesehen habe, das machst du und dein Mitspieler, der Johannes Tille, die machen das relativ oft, mit den Handflächen eure Schuhsohlen abstreichen.
Ja.
Ist es nur so ein Tick oder hat es irgendwie...
Ich glaube, das kommt vom Training. Bei den Spielen haben wir den guten Volleyball, also da wird ein guter Volleyballboden reingelegt, der auch so eine gewisse Oberfläche hat, die gar nicht rutschig ist. Und in den Trainingshallen ist meistens noch der normale Boden von der Schule drin. Und wenn den ganzen Tag die Schule drin war, abends kommen wir rein, ist die Halle meistens ein bisschen dreckiger und dadurch rutschiger. Und dann tendieren wir dazu, uns immer die Schuhe quasi damit sauber zu machen, dass es nicht so rutscht. Das bleibt dann einfach dabei wahrscheinlich.
Warum spielst du eigentlich, wo wir gerade bei Hallenboden sind, relativ wenige spielen mit Knieschuhen an? Ich meine, ich glaube, das kennt ziemlich jeder, wenn man so früh im Sportunterricht irgendwie hingefallen ist und dann die nackte Haut auf den Hallenboden so gerutscht ist und dann so richtig hässliche Verbrennungen.
Ja.
Passiert es bei euch einfach nicht, weil ihr solche Profis seid? Oder warum spielst du ohne?
Tatsächlich gewöhnt man sich, also man lernt Techniken, dass man quasi, dass die Knie den Boden nicht berühren. Und auch ein Vorteil ist, dass der Boden, auf dem wir die Spieltage haben, zum Beispiel auf den verbrennt man sich nicht, wenn man drauf rutscht. Das ist auch ziemlich vorteilhaft. Das heißt, da kann auch erstmal nichts passieren und der ist auch ein bisschen weicher, der ist ein bisschen besser gedämpft. Dadurch, wenn man ein Knie auf den Boden auflegt, passiert auch weniger. Man gewöhnt sich ein bisschen dran. Ich glaube, unser Libero ist da Experte drin, der bewegt sich so, dass er quasi damit nicht den Boden nicht berührt.
Aber früher hast du Knieschoner getragen, oder?
Früher habe ich Knieschoner getragen, ja.
Hast du irgendwann gesagt, ja, okay, jetzt probiere ich es ohne und es hat dann viel besser geklappt?
Ja, ich glaube schon. Also in Knieschoner nutzt man die dann auch und tendiert dazu, quasi einfach die Beine zu vernachlässigen, sich nur auf den Oberkörper zu fokussieren, wie man den Ball spielt und dann gefühlt mit den Beinen auf den Boden aufzuschlagen. Und das ist irgendwo dann auch nicht unbedingt besser, auch in die Knieschoner schützen. Und ich habe sie einfach nicht mehr gebraucht. Ich habe sie früher ein bisschen für die Kniestabilisation genutzt, quasi als Bandagen. Und das mache ich jetzt immer noch mit einer rechts zurzeit wieder. Aber ja, man lernt da so ein bisschen die Techniken und wie man das ein bisschen besser hinbekommt. Das habe ich früher auch nicht so gut hinbekommen.
Ja, ich glaube, es sieht aus wie so eine Art, ich sage jetzt mal Dreiviertel-Leggings an deinem rechten Bein, hast du gesagt.
Ja.
Warum? Zur Stabilisation. Ich glaube, rechts hattest du mal die Syndesmose gerissen, oder?
Ich habe mir rechts Syndesmose gerissen, aber für das Knie hatte ich jetzt diese Saison auch ein paar Probleme mit der Patellasehne. Und trage deswegen die Bandage quasi. Das ist wie so ein Neopren-Strumpf fast. Und der ist ja ganz gut für ein bisschen Kompression und Wärme und ein bisschen Schutz auch vom Boden, ja.
Ausrüstung haben wir jetzt komplett abgehakt.
Ja.
Wir machen wie mal einen Sprung ganz, ganz weit zurück. Wie hat es bei dir eigentlich mit dem Volleyball angefangen?
Ich habe mit 13 in der Schule Volleyball angefangen. Ja, in der Schule lief es ganz gut. Ich habe früher auch mal Handball gespielt, habe viel Leichtathletik gemacht und als in der Schule Volleyball dran kam, lief das ganz gut und mein Lehrer hat mich dann zum Verein geschickt und im Verein hat es mir dann gefallen, wie die Leute dort waren und war super sympathisch und durfte dann auch relativ früh schon bei den Erwachsenen mit trainieren und dann kam sogar auch schon 2 Jahre später eine Anfrage vom Volleyball-Internat für die Sportschule und das habe ich dann gemacht und so ging es dann los.
Ist es auch so, dass man eher geneigt ist, Volleyball oder Basketball zu spielen, wenn man so groß ist wie du?
Bei mir war es tatsächlich ein bisschen Glück noch. Ich war gar nicht so groß am Anfang. Ich bin erst sehr spät gewachsen und bin, als ich aufs Internat gegangen bin das erste Mal, wegen dem Volleyball, war ich noch eigentlich gar nicht groß, war ich noch eher klein im Durchschnitt. Und habe nur eine andere Position gespielt und dann bin ich angefangen, in die Höhe zu schießen und dann jetzt spiele ich die Ankerposition.
Was hast du damals gespielt im Internat?
Zuspieler.
Ah, okay. Was komplett anderes.
Ja.
Du hast erzählt, du bist mit 14 aufs Sportinternat nach Erfurt gegangen.
Genau.
Wie kommt man da hin? Also bewirbt man sich da oder?
Es gibt meistens Landestrainer, die dann quasi auf den Jugendturnieren sichten und dann bestimmten Kader, bei uns waren es glaube ich 8 Leute, auf das Sportinternat einladen, die dann dort trainieren können zusammen.
Und du bist dann auch quasi umgezogen auf das Sportinternat. Wie sieht es so aus? Also hat man dann irgendwie Schule an einer normalen Schule oder ist die auch ins Sportinternat eingegliedert? Wie läuft es mit Training ab? Wie ist so der Alltag?
In Erfurt war das eine reine Sportschule. Das heißt, ich war auch mit anderen Sportlern zusammen. Ich war mit Eisschnellläufern, Leichtathleten in einer Klasse. Und dort ist quasi die Schule direkt neben der Halle, direkt neben dem Internat, direkt neben der Mensa. Und man geht quasi nur die ganze Zeit im Kreis rum, von Training zur Schule. In Frankfurt war ich auch vom Internat, dann später. Und dort ist man quasi, das war dann eine normale Schule. Das heißt, wir sind dann immer zur Schule gefahren mit dem Bus, sind wieder zurück, hatten quasi eher einen normalen Schultag und haben dann meistens vor der Schule und danach noch normales Training gehabt. Dann am Internat, wo dann auch die Halle ist. Das war dann immer alles ein bisschen voneinander getrennt. Also es gibt beides.
Vor der Schule habt ihr trainiert. Wie früh seid ihr denn aufgestanden?
Da mussten wir dann immer, wir hatten den Vorteil, dass die Schule halt meistens 9.30 Uhr erst begonnen hat und dann konnten wir davor 7.45 Uhr bis 9.15 Uhr trainieren, duschen und in die Schule.
Machst du sowas, so früh zu trainieren oder trainierst du lieber am Abend?
Ich trainiere lieber spät, ja. Die Spiele sind auch spät und dann passt es mir eher zusammen.
Ja, das macht Sinn. Du hast aber mal gesagt, in dem Interview, dass du in der Jugend eigentlich immer so ein bisschen hinterher warst. Also du hast vorhin gesagt, du warst nicht so der Größte und dass es damals eigentlich auch nicht so wirklich aussah, dass du den Sprung zu den Profis schaffst. Ich habe mich dann so gefragt, okay, Schritt aufs Internat bedeutet weg von Familie, weg von Freunden, weg von Umfeld, komplett neues Umfeld. Ist ja schon, also warum hast du das gemacht, wenn du nicht so wirklich den Ausblick hattest, dass du das später auch mal professionell machst?
Ja, ich hatte Spaß am Volleyball und ich habe an mich selbst so ein bisschen geglaubt. Ich hatte Spaß daran zu trainieren, mich zu verbessern und es war dann, also manche haben auch an mich geglaubt und die meisten haben mir es halt nicht zugesagt, haben gesagt, dass ich das nicht schaffe und aber ich selbst habe halt gedacht, okay, ich will es aber schaffen, ich will es mir selbst beweisen und dementsprechend habe ich es dann durchgezogen und hatte da auch Spaß dran und deswegen hat es auch funktioniert wahrscheinlich.
Ja, und vor allem das Wichtigste, es war auch erfolgreich. Aber was war denn für dich so die größte Umstellung? War es eher so das Familiäre und das Umfeld oder war es dann schon das Training? Das ist ja dann bestimmt auch auf einem anderen Niveau irgendwo.
Am Anfang war es die Familie. Ich habe eine Zwillingsschwester, das heißt, wir haben eigentlich alles zusammen gemacht, die ersten 13 Jahre. Und dann mit 14 bin ich aufs Internat gegangen und das war schon eine sehr, sehr große Umstellung. Und das fiel mir auch echt schwer, muss ich zugeben. Sonst war es eigentlich ganz cool, dann mehr Training zu haben und da mehr Belastung zu haben, wenn man das halt auch wollte und deswegen hingegangen ist. Und man konnte ganz viel trainieren, man konnte jeden Tag Volleyball spielen und hatte am Wochenende die Spieltage und es hat schon Spaß gemacht. Das war schon eher eine gute Sache, die jetzt ein guter Ausgleich war. Aber ja, die Familie war anfangs schwierig. Mit 14 ist man dann doch noch nicht so alt und das war schwierig,
ja. Ja, vor allem, wenn man dann am Wochenende immer Spieltage hat, hat man ja auch keine Möglichkeit, heimzufahren.
Genau. Da war ich ganz froh, dass meine Mom dann öfter mal vorbeigekommen ist, dass man sich überhaupt gesehen hat, ja.
Wie weit ist Erfurt? Ich glaube, du kommst aus Nordhausen, kann das sein?
Genau, aus Nordhausen, aus dem Nirgendwo.
In Thüringen. Wie weit ist es von Erfurt entfernt? Wie lange fährt man da?
Ein bisschen über eine Stunde nur.
Ah, okay, das geht ja noch voll. Aber würdest du sagen, der Grund, also oder die Tatsache, dass du so früh weggegangen bist, hat dann auch irgendwo dazu geführt, dass du vielleicht so ein bisschen aber nicht so eine ganz so eine gute Verbindung zu deiner Familie hast oder ist die dadurch eher enger geworden?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, die Verbindung ist nicht so, also wir verstehen uns super, wir haben ein super Familienverhältnis bei uns, da bin ich auch echt glücklich drüber und es ist immer alles happy, wenn ich nach Hause komme, aber man sieht sich halt nicht so oft und meine Mom oder meine Eltern haben quasi nicht so viel miterlebt von dem, was ich quasi in der Jugend erlebt hat, wo andere noch von meinen, weiß nicht, wenn man 18 wird und ich war dann schon mit 18 schon 4 Jahre von zu Hause weg und habe quasi schon mein eigenes Leben gelebt, wie jetzt viele, wenn sie von zu Hause wegleben, erstmal so sich komplett von Eltern entfernen und quasi die dann gar nicht mehr mitbekommen, was man jeden Tag macht und genauso bekomme ich das nicht mehr von meinen Eltern mit und denke, das hat sich schon ein bisschen voneinander wegentwickelt. Aber das ist ja auch irgendwo der normale Weg, wenn man allgemein von zu Hause auszieht, halt einfach nur früher.
Ja, du hattest den Cut dann halt nicht mehr beim Studieren. Aber wie war das, gab es damals schon so? Ich meine, heute finde ich, ist alles viel leichter. Du hast WhatsApp, da kannst du viel eher mal irgendwie schnell was schreiben. Aber gab es damals, als du 14 warst, gab es damals schon so WhatsApp? War das damals schon so groß?
Es hat damit angefangen, ja. Ich hatte das Glück, genau, ich hatte es schon, als ich so nachgekommen bin, habe ich eine, das war, glaube ich, noch kein Smartphone, das war so ein halbes Smartphone, was man noch aufschieben konnte. Das habe ich dann bekommen, ja.
Wie ist es dann? Also du warst dann auf dem Internat, erst in Erfurt, hast dann nach Frankfurt gewechselt, weil Frankfurt Bundesstützpunkt ist. Hast dann dort dein Abitur gemacht. Wie ist das? Ist es dann, ich sag mal, sicher, dass man einen Vertrag bekommt bei einem Profiverein?
Ganz und gar nicht. Ich muss auch sagen, dass ich ein bisschen, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich einen Vertrag direkt bekomme. War auch sehr glücklich drüber, dass es mit Herrsching so funktioniert hat. Ja, sehr, sehr viele tatsächlich hören danach sogar mit Volleyball professionell auf. Also viele gehen auch gar nicht in die zweite Liga nach dem Internat. Da ist schon ein bisschen, entweder man schafft es richtig oder gar nicht. Ist schon ein bisschen traurig dann auch am Ende, dass da viele aus dem System rausfallen.
Wie viele würdest du sagen, also wie ist so der Prozentsatz bei denen, die es schaffen?
In meinem Jahrgang haben es alle geschafft. Mit denen ich Abi gemacht habe, ist der Jonas Sagstedt, der bei Unterhaching jetzt gespielt hat, und Paul Henning bei Bühl. Also das ist echt cool, wir sehen uns immer wieder. In manchen anderen Jahrgängen sind es, glaube ich, zwei gewesen. Im Jahrgang danach von, die waren zu sechst. Also da waren es dann nur 2 von 6, bei uns waren es 3 von 3. Also es ist immer unterschiedlich.
Was hättest du gemacht, wenn du keinen Vertrag bekommen hättest?
Ich hätte wahrscheinlich Vollzeit studiert, hätte meinen Fokus auf reines Studium gelegt und vielleicht irgendwo zweite Liga weitergespielt, quasi als zum Spaß, ohne groß professionelle Sachen.
Was wäre dann so deine Traumstadt gewesen? Weil ich meine, mit dem Vertrag von Herrsching war es irgendwie klar, okay, nach München, dann okay, wo studiert man technisches Dinge in München? An der TU?
Ich habe mich, wo es noch unsicher war, habe ich einen Vertrag bekommen, habe ich mich in Darmstadt und in Aachen an der Uni beworben und gar nicht in München. Also ich wäre wahrscheinlich in Darmstadt oder Aachen gelandet.
Aber das ist die RWTH und die TU Darmstadt, das sind ja, ich glaube, gerade beim Maschinenbau, oder? Sind die doch auch voll vorne mit dabei. Aber wie lief das dann so? Also ich frage mich so, wie hat Max Hauser es geschafft, dich zu kontaktieren?
Nee, das lief tatsächlich über unseren Junioren-National-Bundestrainer, der quasi Bundesliga-Vereine, Trainer können allgemein beim Volleyballverband immer anfragen, und meistens, wie zum Beispiel bei den Jugendprojekten, sieht man die Spieler ja auch, dass wir dann in der zweiten Liga mitspielen oder in der ersten Liga sogar mitspielen als Nationalmannschaft, Jugendnationalmannschaft. Und da kommen immer die Trainer auf die anderen Trainer zu und sagen, hey, ich habe Interesse an dem und dem Spieler, was sagst du zu dem? Und dann hat mich mein Trainer weiterempfohlen, und der Max hat sich dann mich angeschaut und hat, zum Glück hat es gereicht. Er hat dann mich persönlich kontaktiert und mich zum Probetraining eingeladen.
Wie läuft die Vereinssuche dann allgemein danach ab? Weil im Volleyball ist es ja nicht so üblich, dass man Berater hat, oder? Also wie jetzt im Fußball.
Doch, Agenten sind auch ganz normaler Alltag.
Hast du einen?
Ich habe keinen, weil ich bis jetzt nur in Deutschland war. Wenn ich in Deutschland bin, Agenten sind meistens, ich kenne kaum einen deutschen Agenten. Also ich kenne eigentlich keine deutschen Agenten. Das heißt, wenn ich mir einen Agenten hole, ist er vielleicht Italiener oder Franzose. Aber in Deutschland ist es dann für mich leichter, quasi mit den Vereinen zu kommunizieren, weil ich die Trainer kenne, ich kenne die deutschen Trainer, man kennt sich ja irgendwann in Deutschland, Volleyball Deutschland ist auch nicht so groß. Deswegen brauche ich keine Agenten, weil es in Deutschland mehr Sinn macht, dass ich das selbst kommuniziere, weil keine Sprachbarriere ist und ich dann keinen Agenten zahlen muss, der Verein sich was spart und ich mir was spare.
Dein Vertrag, glaube ich, läuft jetzt diese Saison dann aus, oder?
Genau, mein Vertrag läuft diese Saison in Herrsching aus.
Wenn du egal wo spielen könntest, okay, irgendwo, es geht also egal mal, ob das realistisch ist oder nicht, ist was ganz anderes. Wenn du dir es frei aussuchen dürftest, wo würdest du gern hingehen?
Oh, bestimmt in Italien, in der ersten Liga, weil es einfach momentan die stärkste Liga der Welt ist und dort man auf jeden Fall am meisten lernen kann und es bestimmt auch echt cool ist, wenn man da, dort ist Volleyball viel höher angesehen wie in Deutschland, und das wäre bestimmt cool.
Hast du einen Lieblingsverein aus Italien?
Schwierig. Denke Lube, Civitanova, die sind momentan fast gar nicht zu schlagen. Dann kann man auch gleich zum Besten gehen.
Würdest du auch hingehen, wenn du wüsstest, dass du nicht regelmäßig spielst, sondern eigentlich auf der Ersatzbank sitzt?
Ja, nach Italien auf jeden Fall.
Weil Erfahrung.
Genau, und das im Training spielt man ja auch. Und man spielt dann mit den Spielern zusammen und man entwickelt sich eigentlich immer besser, wenn man im Training quasi, ich sag jetzt mal, verhauen wird. Das ist meistens der beste Trainingseffekt dann.
Aber du bist ja nicht nur in der Halle unterwegs, sondern ab und zu spielst du auch Beachvolleyball. Diesen Sommer warst du zum Beispiel Dritter bei der Bayerischen Meisterschaft. Kannst du mal kurz erklären, ich meine, ein paar Unterschiede sind offensichtlich. Ich meine, Beach offensichtlich spielt man im Sand und man spielt es nur zu zweit, in der Halle spielt man zu sechs in einem Team. Aber was ist denn so, was das Spiel angeht und vielleicht auch die Technik, was sind denn so die großen Unterschiede zwischen Beach und Halle?
Ich denke, in der Halle zählt so ein bisschen, desto härter, desto besser und es wird alles darauf ausgelegt, das Spiel mal schneller zu machen. Und im Sand wird versucht, das Spiel mal ein bisschen effizienter zu machen und ein bisschen mehr mit Auge zu spielen und den Kopf mehr einzuschalten. In der Halle hat es manchmal Vorteile, wenn man den Kopf ausschaltet und eine gute Sache mit 120% macht. Ich denke, das ist einer der größten Unterschiede. Definitiv schwieriger mit den Umweltbedingungen. Wenn man 30 Grad draußen hat, wird es auf jeden Fall deutlich anstrengender. Dafür sind die Spiele natürlich kürzer. Also im Beachvolleyball spielen, glaube ich, 2 Gewinnsätze bis 15 zurzeit, hier in Bayern nur. Und in der Halle sind es dann mal, kann man ungefähr 5 Sätze gehen. Schwierig zu sagen. Also der Sand ist schon ein bisschen anders, aber nicht, es hat Vor- und Nachteile immer.
Kann man sagen, dass jeder, der gut in der Halle ist, beziehungsweise gut im Beach ist, auch genauso gut oder ähnlich gut in jeweils dem anderen wäre? Also ist ein guter Beachvolleyballer auch automatisch ein guter Hallenspieler?
Tatsächlich nicht. Es gibt viele Spieler, die sind richtig gut im Sand und sind dann überhaupt nicht gut in der Halle. Vielleicht gibt es auch andersherum. Aber meistens ist die Halle so ein bisschen die Grundausbildung. Das heißt, wenn man in der Halle schon ganz gut ist, hat man im Sand auch Vorteile. Natürlich auch andersherum, aber die meisten Spieler, viele Spieler gehen aus der Halle eher in den Sand. Andersherum ist es komplett unüblich.
Und wenn du in Bayern gleich gut wärst, würdest du lieber beachen oder lieber in der Halle spielen?
Das ist auch eine schwierige Frage. Ich denke, Beachvolleyball macht extrem viel Spaß, weil man halt nur zu zweit ist und die ganze Zeit jedes Mal einen Ballkontakt hat, deutlich mehr Einfluss auf das ganze Spiel nehmen kann und quasi viel mehr selbstverantwortlich ist. Hingegen in der Halle gibt es ein ganz gutes System mit den Vereinen und der Bundesliga. Im Sand gibt es ja keine Liga quasi. Es gibt hier das quasi ein bisschen selbstverantwortlich. Als Team muss man sich immer um eigene Sponsoren kümmern. Und da sehe ich den Vorteil in der Halle, dass man halt quasi das System, den Verein im Rücken hat und die Bundesliga.
Also quasi dein perfektes Setting wäre Beachvolleyball mit den Bedingungen aus der Halle, mit deren Strukturen umher, so rum.
Vielleicht, ja, wahrscheinlich.
Wie findet man denn seinen Partner beim Beachvolleyball?
Man kennt sich und dann fragt man mal, hey, kannst du an dem und dem Wochenende oder hast du Lust zu beachen zusammen? Und wenn es passt, dann passt.
Und trainiert man dafür dann auch explizit?
Ja, schon. Also ich muss auf jeden Fall immer mich wieder umgewöhnen in den Sand. Du musst auf jeden Fall trainieren, ansonsten wird es für mich auch sehr schwer. Und deswegen versucht man immer zusammen zu trainieren, dann vor den Turnieren oder im Sommer ein bisschen das quasi, oder man geht zusammen beachen und das als Training zu nutzen, als Spaßtraining quasi.
Hast du Ziele im Beachvolleyball oder fehlt dir dafür die Zeit?
Zurzeit versuche ich immer in der Halle in die Nationalmannschaft zu kommen und mich dafür zu qualifizieren. Und die ist dann immer im Sommer die Nationalmannschaft und dann würde quasi kein Beachvolleyball stattfinden für mich. Und deswegen ist das so ein bisschen zwiegespalten. Man versucht immer quasi nicht in den Sand zu kommen, möchte man aber trotzdem. Und ja, so ist man ein bisschen, deswegen mache ich das nicht voll professionell, sondern zum Spaß. Und deswegen ist man dann auch nicht so gut, weil man muss natürlich trainieren.
Der zweite große der Pfeiler in deinem Leben ist neben dem Volleyball dein Studium. Du studierst Maschinenbau an der TU München. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, also warum studierst du jetzt schon? Sagen wir mal, du spielst bis mindestens 30, das sind dann noch 7 Jahre. Ist das nicht ein sehr großer Abstand zwischen Bachelor und Berufseinstieg, wenn ich so mir überlege, was ich noch aus den letzten Semestern weiß, hui.
Ja, das stimmt schon, aber mir ist es relativ wichtig. Ich wollte direkt noch was nebenbei machen. Volleyball ist ja dann kein Fußball. Also Die Gehälter sind absolut nicht da, was viele andere denken, leider. Und deswegen braucht man halt irgendwas. Und es kann immer ziemlich schnell mit der Verletzung vorbei sein. Und ich möchte einfach die Sicherheit haben, dass ich da was habe. Und das werde ich auch ja den Großteil meines Lebens machen, was ich jetzt studiere. Und nur Volleyball reicht mir dann irgendwo auch nicht, weil es kein Fußball ist oder kein Basketball, leider.
Meinst du dann auch zeitlich? Weil ich glaube, ihr trainiert immer mittags und abends, oder?
Genau. Ich glaube, zeitlich sind wir leider dann doch in der Belastung genauso hoch wie die anderen, haben aber schon weniger Spiele wie andere Vereine. Also wenn ich mir jetzt FC Bayern Fußball anschaue, die spielen Champions League und alle solche, das spielen wir gar nicht. Wir spielen nicht international, wir spielen nur die Bundesliga und den Pokal. Und dadurch sind es natürlich viel weniger Spiele. In der Bundesliga sind es nur 12 Mannschaften, glaube ich, dieses Jahr. Es ändert sich mal ein bisschen, aber es wären nicht mehr. Und dementsprechend mit Hinrunde und Rückrunde sind es auch weniger Spiele. Da ist die Belastung dann schon geringer und da kann man auch schon was nebenbei machen.
Wie sieht dann so ein durchschnittliches Semester bei dir aus? Also wie viel ECTS machst du? Wie sieht dein Alltag aus? Wann gehst du in die Uni? Wann gehst du trainieren?
Ich glaube, da kommt der große Vorteil der TU, dass sehr, sehr viel online ist. Deswegen bin ich sehr, sehr wenig in der Uni, jetzt präsenzmäßig. Habe alle Anwesenheitssachen schon abgearbeitet in den ersten paar Semestern. Wie viele Credits ich mache, ist auch immer unterschiedlich. Im Sommer mache ich mehr, weil ich da meistens mehr Zeit habe. Vor allem in der Klausurenphase, die dann im August ist, wo dann unsere Vorbereitung ist, wo man auch ein bisschen mehr sich quasi rausnehmen darf. Und oder zum Beispiel zum Klausuren habe ich keine Spieltage. Dieses Jahr sind 2 Klausuren mit 2 Spieltagen zusammengefallen. Zweimal eine englische Woche gehabt, zweimal am Mittwoch Spiel und jedes Mal ist am Mittwoch eine Klausur. Und dann sind es auch die Klausuren nur dieses Jahr noch Präsenz geschrieben worden. Das heißt, dann konnte ich leider nicht hin. Da ist natürlich weniger. Im Vergleich zu meinen Kommilitonen bin ich auch jetzt schon ein gutes Stück hinterher. Ich glaube, ich mache 20 Credits etwa pro Semester, wenn ich das jetzt hochrechne. Oder manche Semester ein bisschen weniger, manche Semester ein bisschen mehr.
Aber es ist trotzdem viel, würde ich mal sagen. Also für Maschinenbau 30 sind die Regel. Aber krass, dass ihr Präsenzklausuren schreiben durftet.
Die TU hat das sehr, sehr gut gemacht. Wir schreiben in Garching draußen in den Zelten. Und die Zelte sind riesig und echt, haben die echt gut gemacht. Und man sitzt so weit von allen Studenten weg. Das ist echt weit. Das haben die echt gut gemacht. Und in Präsenz ist es für die ganzen mathematischen Sachen, finde ich das einfach viel, viel besser.
Das sind dann so wie so beim Oktoberfest solche Bierzelte, oder?
Genau. Riesige, quasi Bierzelte, denke ich mal. Da kommen die her.
Aber ist da nicht dann kalt?
Die haben auch vom Klimakonzept mit den Klimaanlagen haben sie echt aufgerüstet und es läuft echt gut. Es ist echt wie normal in normalen Prüfungsräumen sonst.
Verrückt. Warum eigentlich Maschinenbau?
ich denke, weil ich total technikinteressiert war und dann immer nicht wusste, was mache ich. Und in der Schule hat mir Physik am meisten gefallen. Und dann ist es auf Maschinenbau hinausgelaufen, als ich mir überlegt habe, was ich machen will aus dem, was mir gefällt und worüber ich was mich interessiert, ja, das ist Maschinenbau geworden.
Du hast schon ein Betriebspraktikum hinter dir. Ist es so, wie du es dir erwartet hast?
Auf jeden Fall. Also es ist schon so, ich hatte auch ein bisschen Glück bei dem Praktikum, dass ich quasi eine Entwicklung von einer Sache quasi von vorne bis Ende miterleben durfte und dadurch halt alle positiven Aspekte auch gesehen habe, weniger so die Arbeit, wenn etwas nicht funktioniert oder wenn man Fehler finden muss. Das war ganz cool. Aber so erst schon, so wie ich mir vorgestellt habe, dass da viel, sehr, sehr interdisziplinär, viele Aspekte mit zusammenkommen, mit vielen Leuten man zusammenarbeitet aus anderen Bereichen und fand ich schon spannend.
Weißt du schon, in welche Richtung du mal gehen möchtest? Also Luft- und Raumfahrt oder Autoindustrie, hast du das so ein Favorite?
Tatsächlich ja, ich finde Automatisierungstechnik Richtung Robotik sehr, sehr interessant. In die Richtung gehe ich jetzt auch meine Fächer gewählt, meine Wahlfächer habe ich in die Richtung auch ausgelegt quasi. Aber ob es dann auch wirklich in die Richtung geht und wie alles am Ende ausläuft, das weiß ich noch gar nicht.
Möchtest du dann direkt einen Master machen oder möchtest du einen machen? Weil Master kann man sich ja dann auch immer ziemlich spezialisieren.
Auf jeden Fall möchte ich einen Master machen. Bin aber im Bachelor jetzt, ich bin noch nicht ganz fertig, brauche auf jeden Fall noch, ich denke, ein Jahr, nicht ganz, vielleicht ein Jahr. Und deswegen habe ich da nicht so viel drüber nachgedacht.
Ich habe es eingangs schon erwähnt, du hast wirklich direkt anfangen zu studieren, also direkt nach dem Abitur. Ich sage ja, viele AbiturientInnen, die lassen sich ja noch ein Jahr Zeit, die, weiß ich nicht, reisen, arbeiten. Würdest du es nochmal so machen oder würdest du dir einfach ein Jahr Zeit lassen, auch irgendwo in der Volleyball-Bundesliga anzukommen, in Herrsching anzukommen?
Vielleicht ja. Ist auf jeden Fall gut, wenn man sich nochmal ein Jahr Zeit nimmt. Ich meine, ein Jahr ist jetzt nicht so lang. Ich habe es jetzt eher so gemacht, dass ich direkt angefangen habe zu studieren. Und wenn ich dann mit der Nationalmannschaft den ganzen Sommer weg war, halt in dem Sommer, habe ich dann eine Prüfung geschrieben und habe mir da quasi dann irgendwo, habe die Uni eher gestreckt, anstatt ein Jahr frei zu machen und dann die Uni kompakter zu machen. So habe ich das dann eher gemacht. Aber ich würde es auf jeden Fall vielleicht dann so machen, dass ich mir ein Jahr frei nehme. Machen bei uns viele, dass sie erstmal gar nicht studieren und ich glaube, schon eine gute Sache.
Und wie ist es, hast du dann dadurch, dass du Profisportler bist, irgendwie gelten dann für dich die Credit-Hürden nicht so sehr?
Doch, zählt alles genauso. Aber über die Nationalmannschaft hat man quasi einen Laufbahnberater, der ein bisschen in solchen Sachen unterstützt. Und dann kann man auch bei der TU zur Studentenhilfe, ich kenne jetzt nicht genau das Wort dafür, gibt es Ansprechpartner auf jeden Fall überall. Und mit den Leuten kann man jetzt sprechen, kann sagen, hey, ich war dieses Jahr 3 Monate im Ausland, ich schaffe die Credit-Hürden vielleicht nicht oder ich kann nur eine Prüfung schreiben. Ich weiß nicht, ob das alles was wird. Und da kann man auch schon, die kommen dann auch einem entgegen und können sagen, hey, dann können wir vielleicht da ein Urlaubssemester, wie können wir es machen, dass du es auf jeden Fall hinbekommst. Und da kam die TU auch schon entgegen, wo ich mit der Nationalmannschaft unterwegs war.
Du hast angesprochen, der Laufbahnberater über die Nationalmannschaft. In welchen Dingen hat er dich so beraten? Was hat er dir so empfohlen?
Der hilft quasi für alles, was später mal mit anderem Beruf, mit anderer, mit Uni zu tun hat. Da berät der und gibt quasi unterstützende Hinweise, mit wem man sprechen muss, was es für Möglichkeiten gibt, wie man in der Uni sich quasi die Lösung findet, dass man nicht rausgeschmissen wird oder dass man auf die Sachen besteht oder wenn man an eine Fernuni wechseln will, wie das funktioniert und solche Sachen.
Kannst du uns mal mit ins erste Semester nehmen? Ich meine, gerade in technischen Studiengängen ist es ja so, da wird dann auch nochmal sehr rigoros ausgesiebt. Wie hart war das? Also auch so mit der Doppelbelastung und wie bist du da reingekommen?
Für mich ziemlich hart. Ich bin im ersten Semester richtig hingefallen. Die Uni ist kein Vergleich mit der Schule gewesen und die Bundesliga ist kein Vergleich mit Internat, zweite Liga. Und durfte im ersten Jahr glücklicherweise auch gleich Stamm spielen. Dementsprechend hoch war die Belastung, vor allem auch mental und war dann selten in der Uni. Und ich habe im ersten Semester direkt durch 2 Klausuren durchgefallen. Von 4. Beide Grundlagenfächer. Die durfte ich dann im Sommer nochmal schreiben, um überhaupt weiter studieren zu dürfen. Ja, im ersten Semester war es schon ziemlich schwierig. Es ist eine riesige Umstellung. Man weiß nicht, wie intensiv die Uni ist, wie schwer es ist, wie viel muss man wirklich machen. In der Schule war es ja dann doch irgendwie immer ein bisschen noch leichter. Da sind die Klausuren viel, viel kleiner und auch die Mathematik ist deutlich leichter und da bin ich im ersten Semester dann erstmal gut aufgewacht.
Was hättest du vor deinem ersten Semester gerne gewusst, dass es dir vielleicht leichter gemacht hätte?
Dass man viel, viel früher die Sachen lernen muss. Ich habe gedacht, wenn ich es verstehe und durcharbeite, schaue ich es mir vor der Klausur nochmal an und lerne es dann. Und dann schreibe ich die Klausur. Aber man muss es schon viel früher nicht nur verstehen, sondern auch verinnerlicht haben. Und das habe ich nicht gemacht im ersten Semester und dementsprechend meine Ergebnisse.
Wann fängst du dann jetzt so an, wenn du, sagen wir mal, Ende Februar, Anfang März Prüfungsphase hast? Wie viel vorher fängst du dann an?
Sobald das andere Semester vorbei ist, fange ich ganz entspannt an. Und ich schaffe mal, an manchen Tagen schaffe ich leider nicht viel, wenn wir 3-mal am Tag Training haben, dann schaffe ich meine 2 Stunden lernen und das ist eigentlich zu wenig, wenn man das hochrechnet. Deswegen versuche ich ein bisschen früher anzufangen, nutze die freien Sonntage und versuche ein bisschen aufzuteilen und hoffe dann, dass es genügend war, um dann im Februar die Klausur zu bestehen.
Okay, aber jetzt läuft es besser.
Jetzt läuft es auf jeden Fall viel besser, man gewöhnt sich ja irgendwann dran und wächst mit seinen Herausforderungen und dementsprechend ist es auch besser und ich übernehme mich auch nicht mehr. Ich glaube, auch ein großer Fehler, den ich gemacht habe, ist, ich habe für 4 Klausuren gelernt, hätte ich für 2 gelernt, wären die wahrscheinlich beide gut geworden.
Ich schätze mal, du warst, wenn du so viel trainierst, nicht so oder bist noch immer nicht so oft in der Uni. Hast du da gut Anschluss gefunden oder sind es eher nur dann so, ja, ich sag mal, lose Bekannte?
Ich habe schon ein bisschen Glück gehabt, dass ich 3, 4 gefunden habe, mit denen ich mich sehr gut verstehe und die auch das auch total verstehen und wenn ich dann 1-mal alle 2 Wochen komme, nehmen sie mich wieder auf und es sind ja nicht nur so Bekannte, sondern auch möchte ich mir auch unterstützen und mir auch Tipps geben, wenn ich jetzt nicht da war, ob ich was verpasst habe. Und ich habe schon Glück, dass ich da welche gefunden habe, die richtig nett sind.
Vermisst du dann aber manchmal auch so das Studentenleben?
Total. Ich vermisse es schon total. Seit einem Jahr habe ich jetzt aber den Vorteil, dass ich im Olympiadorf wohne und dadurch das Studentenleben ein bisschen wieder zurückbekomme. Das war der vor die 3 Jahre nicht so.
Wohnst du dann auch im Wohnheim?
Ja.
Habt ihr da vielleicht auch dann so ein Corona ein bisschen reingespielt? Weil ich meine, das war ziemlich genau, glaube ich, vor einem Jahr, war der erste Lockdown. Die Saison wurde abgebrochen. Das heißt, er hatte keine Spiele mehr. Die Uni lief aber noch. Ich sage, okay, es wurde auf Online-Lehre umgestellt, aber sie lief eigentlich noch weiter. War das dann auch ganz cool, weil du einfach viel mehr Zeit hattest?
Es ist viel besser für mich. Seitdem, ich habe so viel aufgeholt bereits jetzt schon. Es war viel, viel besser. Es ist, kommt mir sehr, sehr entgegen. Es ist einfach alles online und man muss quasi nicht nur von den Folien nacharbeiten, wenn man in der Vorlesung nicht drin gesessen hat, sondern man kann sich halt auch die Vorlesung anhören, kann sich anhören, wie es der Professor erklärt. Es hat super viele Vorteile, finde ich. Viele meiner Kommilitonen sagen, ja, es ist jetzt nicht so gut und natürlich, aber das ist dann eher der soziale Aspekt, dass man seine Freunde, seine Kommilitonen nicht sieht, dass man sich mit denen nicht absprechen kann, dass man sich nicht gegen sich erklären kann. Das fällt weg. Aber von der Grundlehre her finde ich es viel, viel besser. Und für mich, von den Klausuren, von den Noten, hat man das gemerkt. Merkt man das.
Ja, dann hat Corona auch seine positiven Seiten. Wann planst du fertig zu sein? Und wie viel Semester dürftest du noch studieren? Und wann planst du fertig zu sein?
Aufgrund Corona ist es ja jetzt mit den Credit-Shirts an der TU entspannt geworden allgemein. Man hat jetzt ein ganzes Jahr mehr. Dementsprechend weiß ich gar nicht, wie lange ich noch dürfte. Ich will aber nächsten Winter auf jeden Fall fertig sein.
Aber dein Vertrag läuft ja diese Saison aus. Ist es dann aber schon auch ein Faktor, dass du sagst, okay, es wäre ganz cool, wenn du nochmal ein Jahr verlängern könntest hier? Weil ich meine, wenn man dann Bachelorarbeit schreibt und dann einen Betreuer an der Uni hat, ist es vielleicht auch ganz cool, wenn man jetzt nicht in, weiß ich nicht, Lüneburg sitzt.
Ich denke, da ist auch wieder ein Vorteil, dass grundlegend schon auch vor Corona viel online war in der TU. Und es wird jetzt auch wahrscheinlich erstmal so bleiben. Und ich habe alle Präsenzveranstaltungen fertig. Das heißt, in der Theorie könnte ich auch von woanders studieren. Ich müsste nur für die Klausuren dann herkommen. Wenn man es ganz streng so durchzieht, ist das machbar. Und das ist jetzt der Vorteil, den ich schon habe, dass ich da nicht unbedingt noch bleiben muss.
Mhm. Und weißt du schon, wo es hingehen soll? Was ist das ja deine nächste Traumstation? Realistische Traumstation?
Vom Verein her, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Jetzt sind erstmal Playoffs, da fokussieren wir uns drauf. Die sind jetzt nächste Woche oder diese Woche ist das Viertelfinale, die Woche darauf dann schon fast das Halbfinale. Dementsprechend hat man dann, denkt man jetzt erstmal nur in die Playoffs und versucht seine Leistung zu bringen und alles andere kommt dann danach mit Zukunftsüberlegungen.
Aber ist es so sicher, dass man dann einen neuen Verein bekommt oder bist du da jemand, der so ganz ruhig ist, sagt, okay, Juli bis August habe ich noch Zeit für einen neuen Verein oder bekommst du dann schon so Panik, so, wo spiele ich nächste Saison, ich brauche einen Verein?
Ja, schon Panik. Man will sich ja irgendwo einen guten Verein finden und will ja auch irgendwo weiterspielen und will auch irgendwo einen guten Vertrag haben und schon schwierig, man kriegt schon ein bisschen Panik, aber die ganzen erfahrenen Spieler sagen einem, wie man es zu machen hat und dass man keine Panik braucht, sondern dass es schon irgendwie funktionieren wird und ich hoffe, das wird dann auch für mich so. Ich bin jetzt Herschingwald, das ist mein erster Bundesliga-Verein.
Wäre nochmal ein Jahr länger eine Option für dich?
Ich denke schon. Es lief ja jetzt gut für mich. Wir sind Vierter, also Hersching ist vorne mit dabei. Wieso nicht?
Bei welchem Team auch immer will ich dann in der nächsten Saison sehen werden. Ich wünsche dir viel Erfolg. Tim, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und noch alles Gute dir und deinem Team für die Playoffs.
Ich danke auch. Dankeschön.
Die Sportgondel.
Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was? Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.